Ich habe heute was bekommen und habe es gerade zu dem Bild gesehen. Leitplanken, es ist eigentlich ein sehr einfaches Wort. Es ist für Einsteiger. Schade, dass Simone nicht da ist. Ich dachte auch an Simone, die vor kurzem getauft ist, aber es sind andere Geschwister da. Nimm das, es ist sicherlich auch für Fortgeschrittene eine Ermutigung. Leitplanken für deinen Wandel mit Jesus. Und ich habe auch dieses Bild vor Augen. Schmal ist der Weg, der zum Leben führt, was Ferraz gerade gebetet hat. Und rechts und links sind tiefe Gräben. Und dann kommt da so ein fetter Sumpf. Der eine Sumpf ist der Sumpf der Sünde, der Tatsünde, alles Böse, Habsucht, Habgier, Unreinheit. Und der andere Sumpf, der ist genauso schlimm wie dieser. Das ist Religiosität, Gesetzlichkeit, Pharisäertum. Danke, Herr, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich faste zweimal die Woche. Das ist dieser Sumpf. Ja? Der ist genauso schlimm, der ist genauso gefährlich. Und der Weg zu Jesus ist schmal. Matthäus 7, Vers 14. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Das Wort, was ich versuche zu bringen, was der Papa sagen will, ist, wenn du einen richtig schmalen Weg hast und zwei richtig tiefe Gräben, dann kann es dir schon mal mulmig werden, darauf zu wandeln. Und ich kenne Geschwister, denen wird das immer wieder mulmig. Immer dann, wenn sie solche Bibelstellen wie Matthäus 7, 14 lesen. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Und dann denken sie, oh, wenige, ouch, wenige. Und dann kommt der nächste, Vers 15. Nee, breit, wo ist denn der Breite? Achso, der war davor wahrscheinlich, ne? Vers 13. Genau. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Und ich habe immer wieder festgestellt, es gibt doch Geschwister, die tendieren so mehr zu diesem sorgenvollen Temperament. Das sind so die Leute, denen es irgendwie näher liegt, zu denken, wenn das wenige sind, die ihn finden, vielleicht gehöre ich zu denen, die es nicht finden. Ja, es gibt so die paar Leute, die sind so gesegnet wie ich. Die denken immer, irgendwie gehöre ich dazu. Aber es gibt so ein paar viele, mach mal wieder Vers 14 dran. Und deswegen sagt der Papa, Leitplanken. Und jetzt stell dir dieses Bild vor, du hast diesen schmalen Weg und dann hast du zwei Geländer. Das ist nicht richtig gut, dann hast du nämlich gar keine Angst mehr, weder vor dem einen Graben noch vor dem anderen Graben. Amen. Und Papa sagt, das eine Geländer ist mein Wort. Das ist der Psalm 119, Vers 105. Denke ich mal. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Das eine Geländer ist das Wort, das geschriebene Wort. Steht auch in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Alle Schrift ist nützlich. Das heißt übrigens nicht, dass alle Schrift der Wille Gottes ist. Alle Schrift ist nützlich, alles, was du liest. Aber nicht alles, was du liest, kannst du eins zu eins so als den Willen des Vaters nehmen. Ja, muss man nochmal unterscheiden. Hier steht, dass alle Schrift nützlich ist zur Lehre. Du kannst nicht jede beliebige Stelle aus dem Buch Hiob, wo gerade irgendeiner der Freunde Hiob irgendein Quatsch erzählt und Gott sagt hinterher sogar, dass das Quatsch war, kannst du nicht einfach nehmen und sagen, ja, da steht doch geschrieben. Viele Leute nehmen einfach irgendeine Bibelstelle und sagen, ja, da steht es doch geschrieben. Ich gehe gleich noch ein bisschen ein. Aber das ist das Wort. Das Wort soll ein Licht sein und das Wort ist nützlich zur Lehre, zur Überführung. Deswegen ist auch das gesamte Alte Testament, damals war ja sogar nur diese Schrift erstmal vorhanden, ist nützlich. Das gesamte Alte Testament ist nützlich zur Lehre und zur Überführung, zur Zurechtweisung. Heißt aber nicht, dass das unser Bund ist oder Gültigkeit für uns hat. Ja, ist noch was anderes. Aber es ist nützlich. Es ist nützlich, über die 10 Gebote zu predigen. Aber wir leben nicht mehr dadurch, dass wir die 10 Gebote halten. Das ist ein Unterschied. Wir leben im neuen Bund. Es ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und die andere Leitplanke, hey, die solltest du noch mitnehmen, Victoria, bevor du rausgehst. Jetzt kommt sie. Die andere Leitplanke. Sonst fällst du nämlich da noch runter. Wäre ja ganz schlecht. Halt! Victoria, warte. Nee, ehrlich. Die andere Leitplanke ist der Geist Gottes. 2. Korinther 3, Vers 6. 2. Korinther, jetzt kannst du gehen, genau. 2. Korinther 3, Vers 6. Der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wir brauchen das Wort und wir brauchen den Geist. Amen. Und nur der Geist macht lebendig. Und das gesamte geschriebene Wort können wir nur auslegen richtig, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und das Wort Gottes ist interessant. Leute laufen rum und sagen, habe ich auch immer früher gesagt, ist aber eigentlich verkehrt, die Bibel ist das Wort Gottes. Nein, nicht ganz. Ist nicht so. Das Wort Gottes ist lebendig, Hebräer 4,12, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Jesus Christus, der Auferstandene, ist das Wort Gottes. Sein Name ist das Wort Gottes. Die Bibel ist nützlich zur Lehre, aber nur die Bibel plus Heiligen Geist wird zum Wort Gottes. Amen? Die Bibel plus Heiligen Geist, weil die Bibel ohne Heiligen Geist kann töten und kann das Wort des Satans sein. Amen? Sogar Satan hat den Psalm 91 in den Mund genommen und hat Jesus damit konfrontiert und hat gesagt, es steht doch im Psalm 91. Das heißt, die Bibel kann durchaus das Wort Satans sein. Bloß weil es geschrieben steht. Das nützt dir noch nichts zu sagen, es steht da doch drin geschrieben. Nein, du musst es. Die Frage ist, hast du es richtig ausgelegt? Und jetzt will ich euch gerne den wichtigsten Auslegungsschlüssel sagen. Das nennt man Hermeneutik in der Theologie. Wie lege ich es denn richtig aus? Der wichtigste Auslegungsschlüssel ist, Gott ist Liebe. Der wichtigste Auslegungsschlüssel ist Jesus. Jesus selber ist der Schlüssel. Jesus selbst ist der Schlüssel. Jesus ist Gottes perfekte Theologie. Und wenn wir Gott wirklich verstehen wollen, dann müssen wir Jesus verstehen. Er sagt, wer Jesus erkannt hat, der hat den Vater erkannt. Ja? Und nur durch Jesus, das ist auch in 2. Korinther 3, sagt Paulus, wird die Decke vom Alten Testament weggenommen. Nur in Christus wird diese Decke weggenommen. Das heißt, wir sehen da, dass Paulus auch dieses Verständnis hat, nur Christus ist der Auslegungsschlüssel. Ist wie nochmal ein Code, mit dem man es übersetzen muss. Das heißt, alles, was du liest, vom ersten Buch Mose bis Offenbarung, immer mit dem Schlüssel Jesus und mit dem Schlüssel Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Wenn du diesen Schlüssel anwendest, dann kann dich das geschriebene Wort wirklich leiten. Dann kann das Wort zur Leuchte für deine Füße werden, weil du verstehst, der Papa hat aus Liebe den Noah den Weg gewiesen, die Arche zu bauen. Aus Liebe. Amen. Der Papa ist Liebe und musste Adam und Eva und wollte sie nicht ewig getrennt von ihm leben lassen. Deswegen musste er sie aus dem Paradies rausbringen. Ja, er musste sie vertreiben. Und der Papa hat es schon vorausgeplant. Der Papa hat die Menschen auch in Sodom und Gomorra wirklich lieb gehabt. Also du kannst immer alles nur wirklich verstehen. Gott hat keinen unglaublich lieb gehabt. Amen. Er hat ihn sehr, sehr lieb gehabt. Er hat ihn nicht umgebracht, einfach platt gemacht, sondern hat mit ihm geredet, hat versucht, ihn den richtigen Weg zu zeigen. Hat ihn nicht abhalten können von dem Mord an seinem Bruder. Amen. So sollen wir das ganze Wort, viel tiefer will ich darauf nicht eingehen, aber das Wort kannst du nur mit dem Geist und mit dem Schlüssel, Gott ist Liebe, Gott ist Jesus. Dann wird das Wort für dich lebendig. Amen. Und ich mache Mut, das Wort zu lesen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Johannes 16, Vers 13, genau dafür ist der Geist wieder, die andere Leitplanke, hat Jesus den Tröster, den Stellvertreter gesandt. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Der Geist der Wahrheit ist da. Und wenn du ein Jünger, ein Nachfolger, ein Gläubiger bist, dann hast du Heiligen Geist in dir, dann hast du Jesus aufgenommen. Wen hast du aufgenommen? Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Du hast den Heiligen Geist, deinen Stellvertreter, aufgenommen. Amen. Heißt noch nicht, dass du in die Fülle hineingetaucht bist, ins Feuer, du betest vielleicht noch nicht in Sprachen, aber er ist schon da. Amen. Er ist schon da. Deswegen sage ich immer, ein leichter Weg, in neuen Zungen zu beten, ist so, dass ich den Leuten sage, guck mal, hast du Jesus aufgenommen? Ja oder nein? Hast du ihn eingeladen? Ja. Frage, kann Jesus in neuen Sprachen beten? Kann er das? Also er hat davon geredet. Ich sag mal, ich helfe ein bisschen auf die Sprünge. Er hat, glaube ich, selber in neuen Sprachen gebetet, weil er war echt voll des Geistes. Amen. Und er sagt in Markus 16, meinen Jüngern werden diese Zeichen folgen. Amen. Sie werden, muss man nochmal dran machen für Leute, die es vielleicht noch nicht gelesen haben, Markus 16, Vers 17, Jesus sah, diese Zeichen werden denen folgen, die mir glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Offensichtlich wusste Jesus, dass es diese Gabe gibt. Amen. Ich glaube sogar, dass er sie praktiziert hat. Er hat sie praktiziert, weil er voll fett, voll Heiligen Geistes war. Amen. Ja, sie werden in neuen Sprachen, es ist gut zu denken. Jesus hat in neuen Sprachen gebetet und er hat davon geredet. Halleluja. Und es ist ein leichter Weg. Wenn Jesus in dir ist, dann ist der Stellvertreter, der Heilige Geist ist in dir. Der Heilige Geist ist schon in dir, wenn du Jesus aufgenommen hast. Kann noch mehr werden, kann noch jeden Winkel ausfüllen. Amen. Du hast, so fängt das Reich Gottes an, ein kleiner Same. Und dann kannst du dir vorstellen, okay, du hast das Senfkorn gepflanzt und jetzt soll es wachsen. Oder er sagt doch Sauerteig, sagt Jesus, das Gleichnis vom Sauerteig. Du pflanzt ein bisschen, nimmst ein bisschen Sauerteig. Und jetzt ist der Prozess in Gang gesetzt, dass alles mit Wahrheit, mit Liebe durchsäuert wird. Amen. Ich bin immer noch in dem Prozess. Da ist noch nicht jeder Winkel in mir, sie kann es bezeugen, noch nicht jeder Winkel ist in mir Liebe. Immer noch nicht. Aber wenn jeder Winkel in mir Liebe ist, wenn jeder Winkel, wenn du ihm einmal auf den großen Zeh haust und alles, was rauskommt, ist Jesus. Halleluja, wenn du ihn so richtig ärgerst und es kommt nur noch aus Jesus, wenn Philipp mich so richtig ärgert und er wird es merken, also er wird hier dem nächsten Zeugnis geben, ich schaff's nicht mehr, meinen Papa zu ärgern. Amen, dann weißt du Bescheid. Amen. Halleluja, aber ich glaube, er kann auch bezeugen, das ist noch nicht komplett, also der Mann hier vorne, da kann noch viel durchsäuert werden. Leitplanken für den Wandel mit Jesus. Eigentlich ist es ganz einfach. Er ist ein guter Hirte, er ist ein guter Vater, er ist Licht, Liebe, Friede, Freude. Er ist vollkommen gut. Und das wollte ich mal so als Grundbasic, wenn du das eine verstehst, Gott ist gut, dann hast du eigentlich das Wichtigste verstanden. Wenn du auf dem Weg bleiben willst, wenn du auf diesem schmalen Weg bleiben willst, er ist wirklich gut. Und das Krasse ist, bei dem religiösen Geist, bei den verschiedenen Verführungen, dass der Teufel versucht, immer dieses Ding zu verdrehen. Und wir kriegen plötzlich ein komisches, verwirrtes Gottesbild. Der Teufel hat so im Garten Eden angefangen. Warum lässt Gott euch nichts essen von all den Bäumen? Verdreht das ganze Ding. Ja? Gott ist gut. Und er ist der gute Hirte. Er ist gekommen, sein Leben zu geben wie die Schafe. Und er ist gekommen, Leben zu geben und volle Genüge. Und wenn wir das schon mal festhalten auf dem Wandel, dass der Vater sich freut, wenn wir fröhlich sind, dass er sich freut, wenn wir frei sind, dass er sich freut, wenn es uns gut geht, dass er uns gesund und lebendig haben will, ja? Dass er das, was uns wirklich frei macht. Weil Leute, religiöse Geister kriegen Angst bei den Worten Freiheit und Freude und sagen, ja, Freude, also die Welt freut sich auch. Nein, echte Freude. Echter Friede. Amen. Preis dem Herrn. Und dann wollte ich euch noch ein Bild weitergeben. Jesus hat vor fast 25 Jahren, ich war erst kurz, glaube ich, hatte mir ein ganz krasses Bild gegeben. Das hat richtig mein Herz gebrochen. Ich saß in der Gemeinde mit 800 Menschen. Und plötzlich kam so eine Last, eine prophetische Last auf mein Herz. Ich fing an zu weinen und habe gesehen, dass die allermeisten von diesen Leuten, die da saßen, in einer Art Wüste liefen. Und sie hatten einen Krückstock, sie hatten so einen Holzstab. Und sie stützten sich auf diesen Holzstab und liefen in der Wüste. Und sie waren innerlich verschmachtet. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, ich möchte nicht
die Krücke sein, auf die ihr euch stützt, sondern ich möchte der Weg sein, auf dem ihr geht. War vor 25 Jahren, damals im Südstern. Ich kam zitternd nach vorne, habe das Wort der Gemeinde weitergegeben. Aber es hat sich so eingebrannt in mein Herz, weil ich habe verstanden, ja, die meisten, also damals war es für mich so, viele, viele Leute sagen, wow, ja, ich nehme Jesus, da habe ich eine Krücke mehr, geht es mir besser. Aber sie laufen nach wie vor da lang, wo sie wollen. Und sie landen nach wie vor in der Wüste, weil sie nicht auf seinem Weg gehen. Und das ist eine krasse Realität. Du kannst Jesus einladen und du tust weiterhin, was du selber willst. Und du landest in der Wüste. Und Gott sagt, ja, ich bin bei dir, ich will dir helfen, ich will dir helfen. Aber ich kann dir nur helfen, wenn du mal anfängst, auf mich zu hören. Und das erklärt Jesus dann, wir waren in Matthäus 7, 13, 14 mit dem schmalen Weg. Und in Vers 21 erklärt er die Dinge. Und ich will das nochmal lesen. Er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, bekannte Stelle, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Nicht bloß, weil du ihn als Krücke nimmst. Sagst, Herr Jesus, ja, jetzt bin ich auch einer dabei. Sondern wer den Willen meines Vaters tut. Es geht darum, den Willen des Vaters zu tun. Es geht definitiv darum, ein Täter des Wortes zu werden, ein Täter des Willens Gottes. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Auch da wieder, es gibt Leute, die fragen sich dann, die werden bedrückt und denken, oh, was ist das denn, Dämonen austreiben, Wunderwerke tun, woher weiß ich denn dann, ob ich dabei bin? Ich glaube, wenn du weißt, dass Jesus dich kennt, dann kannst du dich schon entspannen. Er sagt, ich habe euch niemals gekannt. Hey, kennt er dich? Das ist die Frage. Kennt er dich? Wenn er dich mit Namen anspricht und du hörst seine Stimme und du merkst, dass er mit dir kommuniziert, deswegen glaube ich, der Schlüssel, um dort rauszukommen, ist die Beziehung mit Jesus. Und es 23. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals, genau. Ach so, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, ja genau. Ja, genau. Ist auch noch eine Bestätigung. Ich wollte gerade noch was. Halleluja. Halleluja. Es geht darum, eine echte Liebesbeziehung mit dem Vater zu haben. Ich glaube, bei dieser Frage, wie schaffe ich das, auf dem schmalen Weg zu bleiben? Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Geht es nicht darum, welche Regeln muss ich befolgen? Was muss ich alles richtig machen? Und das ist die Falle, in die viele Leute tappen. Schmaler Weg? Oh, was muss ich machen? Was muss ich machen, um auf dem schmalen Weg zu bleiben? Der Papa sagt, hey, entspann dich. Du musst nur eins machen. Fass meine Hand und geh mit mir und lerne mich kennen. Ich bin dein Papa und du darfst mich lieb haben. Lerne mich kennen. Empfang meine Liebe. Es geht um eine Liebesbeziehung. Das ist so wie, hey, ich habe Doro geheiratet, aber ich kannte noch nicht alles von ihr, als ich sie geheiratet habe. Ich habe mich entschieden, mit ihr zu gehen. Und alles, was ich machen muss, ist, ich bleibe bei ihr. Amen. Tag für Tag. Und ich lerne sie immer besser kennen. Und das ist eigentlich, was du mit Jesus machen musst. Du fest seine Hand. Und dann bleibst du bei ihm. Und ich glaube, das ist das Fiese beim religiösen Geist und das ist auch das Fiese bei der Sünde. Der Satan will auf einem oder anderem Weg, will er dich dazu bringen, die Hand von Jesus loszulassen. Bei Sünde tut das damit, indem er sagt, so jetzt hast du es verbockt. Du hast so viel Mist gemacht, du kannst jetzt nicht zurück zum Papa gehen. Dieses ganze Spiel beendest du, indem du bekennst, nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Römer 8. Amen. Nichts und niemals. Das heißt, du lernst, Christsein bedeutet, zu lernen, immer schneller Gnade zu empfangen. Du lernst, aufstehen. Das ist, was Nachfolge bedeutet. Du lernst, aufzustehen. Amen. Nachfolge heißt nicht,
Ich mache keine Fehler mehr, weil diese Erwartung bringt dich immer mehr in Verdammnis. Aus Fehlern lernt man. Stell dir ein Baby vor, was laufen lernen will, und dann läuft es das erste Mal 3 Schritte und jetzt sagst du, so, jetzt darfst du nie wieder hinfallen. Hat eure Tochter laufen gelernt? Ich habe mir mal die Mühe gemacht zu schätzen. Was schätzt du, wie oft ist sie hingefallen, bis sie nicht mehr hinfällt? Fang mal an nachzudenken. Die Tage, die Wochen. Ich bin auf 10.000 ungefähr gekommen. Vom Gefühl so. Vielleicht ist es zu niedrig. Die fallen ja dann immer noch öfter hin als die Erwachsenen. Das Lernprozess, der hört nicht auf, bis du 12, 14 bist. Und das hört dann immer noch nicht auf. Dann stößt du dir immer noch die Füße. Wisst ihr noch, wie oft ihr euch die Füße an Türen gestoßen habt, als ihr klein wart? Autsch, das wie immer der kleine Zeh. Ja, immer der kleine Zeh. Und dann sag ich, oh, kann ich nicht aufpassen, warum immer die Treppe? Du lernst dann immer noch weiter, bis du irgendwann... Heute ist das seltener geworden bei mir und ich lerne immer noch. Dann kommt da diese Vieh und dann, oh, pass auf, da kann ich schon vorausdenken. Das ist im Geist auch so, dass du lernst schon vorausdenken. Ah ja, da kommt wieder der fiese Trick von Satan. Ja, ja, da will er mich wieder. Okay, da gehe ich mal lieber einen Schritt weiter links. Aber da hast du 10.000 Mal gehabt, die du hingefallen bist. Das ist... was er mit Sünde machen will. Er will, dass du die Hand des Vaters loslässt. Und nichts, wir müssen es nochmal, hat er dran gemacht, danke, genau. Nichts kann dich scheiden von seiner Liebe. Weder hohes noch tiefes. Kein Dämon auf der Welt, der kann noch so gruselig sein. Keine Tatsünde, sage ich auch nochmal. Wenn da steht Gegenwärtiges, weder eine gegenwärtige Sünde noch eine zukünftige, ist auch total logisch, weil Jesus hat ja schon die Sünde der gesamten Menschheit auf sich genommen, auch von einem Mörder, der 13 Menschen erschossen hat, auch einer, der 25 erschossen hat. Musst dir mal überlegen. Hat Jesus schon auf sich genommen. Und der Vater sagt, mein Bund, mein neuer Bund besteht jetzt daran, ich will an ihre Sünde nicht denken. Ich rechne ihnen ihre Übertretung nicht zu, weil ich beschließe einfach mal, dass jede Strafe, jede Sünde komplett auf Jesus gelegt wird. Das ist, was die Schrift sagt. Ich kann es auch schwer in meinen Kopf reinkriegen, aber im 1. Johannesbrief nicht allein unsere, sondern die Sünde der ganzen Welt. Und Johannes der Täufer? Also er war der größte Prophet aller Zeiten und was prophezeit er? Dies ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Müssen wir uns mal kurz reinziehen. Wenn er die Sünde der gesamten Welt tragen kann, dann kann er auch unsere tragen. Und wir haben ja noch nicht einen vorsätzlichen Mord und einen Attentat geplant. Die meisten von uns nicht. Und selbst wenn du so fällst wie König David, der hat nämlich einen vorsätzlichen Mord geplant, und hat ihn ausgeübt. Kann Gott dir noch vergeben? Das muss man mal so krass bis zu Ende denken. Der Teufel kann auch einen gläubigen Menschen zu ganz, ganz schlimmen Dingen verführen. Ist möglich. Aber was er nicht kann, ist bewirken, dass der Gläubige von der Liebe Gottes geschieden wird. Das kann er nicht, der Teufel. Das kannst du nur selber, indem du es bekennst und glaubst, dass du getrennt bist. Wenn du das glauben willst, dann bist du da, wo du dich hinglaubst. Ja? Dann redest du immer davon und sagst, oh, der Herr hat mich verlassen. Der Herr sagt, nein, habe ich nicht. Und du läufst da rum als Mensch und sagst, oh, der Herr hat mich verlassen, ich bin so weit weg, ich habe so schwer gesündigt. Und er sagt, nein, die Sünde liegt auf Jesus. Aber was du sprichst und glaubst, empfängst du dann auch. Fühlst das. Ist wichtig, weil es ist oft nicht gepredigt worden, wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann ist es korrekt, du bist komplett getrennt von Gott. Amen? Du bist sogar tot. Das verstehen die Leute auch nicht. Sagen, so tot bin ich doch gar nicht. Doch, du bist tot. So tot bin ich. Weißt du, wir wollen das vermischen. Die Ungläubigen sollen ein bisschen lebendig sein und so schlimm sind die doch gar nicht. Die sind komplett getrennt von Gott. Komplett. Aber wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du versöhnt mit dem Vater und du bist nach Hause gekommen. Und was du dann tust, ob du in den Dreck fällst, ändert nichts an deiner Gotteskindschaft. Egal wie sehr du kannst in das letzte Schlammloch. Was haben wir hier, Kevin allein zu Hause, Teil 3 haben wir gestern geguckt. Ja? Kann ich empfehlen. Ist lustig. Ich wusste gar nicht, dass es Teil 3 gibt. Kennt ihr das, Kevin allein zu Hause? Okay. Aber sie fallen da in den Matsch. Und so, das ist, ja. Also, du kannst da dreimal in eine Matsch- und Schlammgrube gefallen sein. Aber wenn das dein Kind ist, das kommt aus dem Matsch raus, es ist immer noch dein Kind. Und es ändert nichts daran, an deiner Liebe. Und wenn schon wir, die wir böse sind, sowas können, der Vater im Himmel, der sieht nur eins, du kannst komplett in den dreckigsten Dreck der Welt gefallen sein. Amen. Das musst du dir reinziehen. Gott schaut dich nur mit einem Blick an. Er sagt, komm, reich mir deine Hand. Ich gehe mit dir ins Badezimmer. Komm, ich mach dir eine frische Badewanne. Ich gebe dir neue Klamotten. Das ist alles, was der Vater denkt. Und wir machen es so kompliziert. Wir denken, es ist so unglaublich, Gott, ich muss mich, also in 2 Wochen lasse ich mich wieder bei dir blicken. Nein, Gott sagt nur eins, ey, es tut mir selbst so weh, dass du dich so dreckig gemacht hast. Und ich sehe die Kratzer, was du dir und anderen Menschen, Sünde fügt unserem eigenen Herzen und anderen Menschen Schmerzen zu. Aber Gott können wir keine Schmerzen mehr zufügen, weil Jesus hat alles schon getragen. Amen. Deswegen hat der Vater hat nur Mitleid. Der Vater sagt, es tut mir so leid, was du dir zufügst. Das ist so fies, dass du da wieder drauf reingehst. Das tut mir leid, darf ich dir helfen? Darf ich dich wieder reinwaschen? Darf ich dich wieder herstellen? Komm doch bitte schnell zu mir. Es geht um diese Liebesbeziehung des Papas, an seiner Hand zu bleiben. Und die andere Seite, wenn du das erste Mal fastest, dann denkst du vielleicht so, sowas bei mir. Wow! Boah, was ist denn hier abgegangen? Also ich habe das erste Mal im Geist gefastet und dachte, boah, cool. Also wisst ihr, was bei mir passiert ist? Kann ich ja mal verraten. An dem Tag, als ich das erste Mal gefasst habe, habe ich für einen Freund gebetet, der Depressionen hatte. Und ich wollte eigentlich, dass dieser Freund freigesetzt wird von seinen Depressionen. Und da habe ich den Tag über gefastet und ich glaube, nur Orangensaft getrunken oder sowas. Ja. Also ich habe nicht nur Wasser gefastet, ich habe ein bisschen Orangen, war ja mein erster Tag. Und am Nachmittag um 5 oder sowas schlage ich das Wort auf, lese irgendwo in Sprüche und lese dieses Wort, wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt vom Herrn. Ich hatte überhaupt keinen Gedanken. Ich hatte anderthalb Jahre oder ein Jahr damit gelebt, dass ich dachte, ich werde nie heiraten, weil ich 1. Korinther 7 ernst genommen habe. Ich wollte dem Herrn dienen. Ich werde keine Frau haben. Plötzlich lese ich diese Schriftstelle und der Heilige Geist kommt bam auf mich und sagt mir anhand dieser Schriftstelle, du hast Wohlgefallen gefunden an mir und ich werde dir eine Frau schenken. So hat er das umformuliert. Und zwar so deutlich, dass ich aufsprang und von Stund an allen Leuten erzählt habe, ich werde bald heiraten, Gott wird mir eine Frau schenken, ich werde viele Kinder haben. Und sogar meinen eigenen Eltern, meine Eltern, okay, wen wirst du heiraten, wer ist es denn? Ich so, keine Ahnung, keine Ahnung. Ja. Gott wird mir eine Frau schenken und ich werde... Und ich habe dann wirklich auch angefangen, die Schrift zu studieren über einen Mann, der Herrn fürchtet, deswegen kam ich dann die vielen Kinder, Psalm 127, 128 und so. Und es hat keine 3 Monate gedauert. Aber es war der erste Tag, wo ich gefastet habe. Dann fängst du an zu fasten, du erlebst coole Sachen. Ich gebe jetzt nur mal ein Beispiel. Gebet, Fasten, Bibel lesen, alles. Alles wird der Feind angreifen und er wird es nutzen, um dich eines Tages von der Hand des Vaters wegzubringen. Er ist so. Wenn er dich nicht mehr in diesen Sumpf kriegt, weil er sagt, oh, der macht hier zu viele Fortschritte, dann wird er diesen hier versuchen und wird versuchen, dich da reinzubringen in Gesetzlichkeit, in Religiosität. Und er wird an irgendeinem Punkt wieder anfangen und sagen, hey, das ist schon nicht schlecht. Das ist der ganze Galaterbrief, ne? Was Paulus im Galaterbrief sagte. Hey, das ist nicht schlecht, wie ihr unterwegs seid, aber wenn du dich jetzt noch beschneiden lässt, dann bist du noch besser drauf. So war es damals. Heute neue Welle. Es ist schon gut, was du machst, aber du solltest den Schabbat halten. Ja? Oder was auch immer, es ist immer dieses, wenn du jetzt noch einen draufsetzt, bist du noch ein bisschen heiliger. Und sobald du diese Straße runtergehst, das sagt Galater 5, Vers 4, meine ich, ist das, wenn du im Gesetz gerechtfertigt werden willst, wenn du durch eigene Werke ein bisschen Gerechtigkeit noch hinzuaddieren willst,
dann fällst du aus der Gnade. Und das ist das Schlimmste, was dir als Christ passieren kann. Du rutschst runter von dem Weg und sitzt plötzlich da in deinem Sumpf und sagst, wo ist Jesus eigentlich? Ich muss mich ganz doll anstrengen, ich muss in dem Hamsterrad rumlaufen, damit ich irgendwie wieder hochkomme. Und du hast nur eine Chance, wieder hochzukommen, dass du sagst, ich kann nichts tun ohne dich. Amen. Alles Fasten und alles Beten und alles Bibellesen wird mich niemals zu einem Gerechten machen. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Okay, lass uns das Gleichnis vom Haus auf dem Felsen noch kurz lesen. Jesus erklärt dann, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Es gibt nichts Besseres für uns, als wirklich auf Felsen gegründet zu sein. Und das wird dir geschehen, wenn du seine Worte hörst und die tust. Es wird nicht geschehen, wenn du die Worte einer Gemeindebewegung, des Papstes, eines Pastors, von Christian oder Bill Johnson oder sonst wem hörst. Amen. Es wird geschehen, wenn du sein Wort hörst. Wenn du seine Stimme gehört hast und du Offenbarung bekommst, gemerkt hast, das ist, was Jesus zu mir sagt. Und dann baust du was auf Felsen, weil er kann nicht lügen. Amen. Ich bin fest davon überzeugt, dass nur mit der Offenbarung des Heiligen Geistes, das kann eine Schriftstelle sein, wenn der Heilige Geist dir die lebendig macht, dann wird die zum Felsen. Amen. Die wird nicht alt. Amen. 25 Jahre alt, bumm, ein Fels gepflanzt. Und der steht und steht und steht und nichts und niemand kriegt diesen Felsen jemals wieder weg. So ist jede einzelne Bibelstelle, die der Heilige Geist dir offenbart hat. Amen. Die steht und steht und steht. Das ist der Felsen. Du kannst immer wieder dich drauf stützen und sagst, es wackelt immer noch nicht. Es wackelt einfach nicht. Du kriegst es nicht ins Wanken. Ja. Ich erinnere mich, wie der Herr mich mal in einem Wald, als ich allein spazieren ging, war an so einer deutschen Eiche vorbeigeschickt hat und da hat er gesagt, versuch mal sie umzuschubsen. Und ich habe mich da rangewagt und dann, irgendwie, die war nicht beeindruckt. Ich konnte die Füße nehmen und dann sagte der Herr, ja genau so möchte ich dich machen. Genau so sollst du stehen, wenn der Teufel versucht, dich umzuschubsen. Amen. Genau so. Und so sieht das aus, weil dieses Haus lächelt diesem Sturm einfach nur entgegen. Der Platzregen fiel, die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht. Amen. Und es ist so krass bei diesem Gleichnis, dass in beiden Situationen sagt Jesus, dieser Platzregen, der wird kommen und der wird bei jedem einzelnen Menschen kommen, der wird kommen. Aber du brauchst dich nicht fürchten, wenn du weißt, wo der Felsen ist. Der Felsen ist, wer meine Worte hört und sie tut. Lass uns das nochmal anschauen, den Vers davor. Jeder nun, der dieser meine Worte. Amen. Jesus sagt, folge mir nach. Und wir dürfen Menschen nur da nachfolgen, wo sie dem Beispiel Christi exakt folgen. Paulus sagt, folgt meinem Beispiel wie ich Christus. Und in Klammern, bitte folgt mir nicht, wo ich Christus noch nicht folge. Amen. Das ist ganz wichtig. Jemand kann dich ermutigen, Jesus zu folgen. Okay, und ihr kennt Teil 2, der Fall war groß. Jeder, der diese Worte nur hört und sie nicht tut, der ist ein Dummkopf, ein Vollidiot. Jesus sagt, ein törichter Mann, der ist echt ein waschechter Dummkopf. Und das ist eigentlich sehr, sehr krass, dass wir, was so auch in Gemeinden manchmal passiert, dass Leute denken, sie könnten leben, ohne Gottes Stimme zu hören, ohne Jesus zu hören. Weil er sagt, das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Du musst meine Stimme hören. Und du musst meine Worte hören. Du musst hören, was ich spreche. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist ein absolutes Basic. Es ist viel zu wenig gepredigt worden. Da haben auch Leiter mit zu der Verführung. Es gibt sogar viele Gemeindebewegungen und Leiter, die gesagt haben, naja, du bist ja noch klein, du hörst noch nicht die Stimme. Ja? Hör mal auf das, was ich sage. Ja? Du musst erst noch reif werden. Ja? Du kennst sie doch auch. Ja.
Ja, also das war früher ein gängiges Teaching. Du musst jetzt erstmal wachsen und reif werden, 1-2 Jahre und dann irgendwann kommst du vielleicht, dass du vielleicht mal so ein bisschen Ahnung hast. Nein, von Stunde null. Von Stunde null, sagt er, meine Schar. Ja, ich habe einen Tipp, ganz einfach. Es gibt kein Schaf, was die Stimme nicht hört. Es gibt kein Schaf, was die Stimme nicht hört. Und nun ist der Tipp der, wir sind aber in unserer Seele, in unserem Verstand, in unserem Verarbeitungsprozess manchmal etwas gehandicapt durch das, was wir alles so erlebt haben, durch das, was die Welt aus uns gemacht hat. Deswegen sagt er, ihr müsst umkehren und werden wie die Kinder. Und in diesem Prozess zu werden wie ein Kind und kindlich zu vertrauen, da tun sich manche leichter und manche schwerer. Aber ein Tipp ist der, diese Schriftstelle, das rate ich vielen Leuten, diese Schriftstelle aus Johannes 10, 27, jetzt können wir so ruhig nochmal dran machen, ist schon dran, genau, dran zu machen, weil ich habe auch so dieses Erlebnis gehabt. Irgendwann bin ich über dieses Wort gestolpert und dachte, ich höre seine Stimme nicht so richtig. Ich dachte, das muss noch genauer kommen, noch besser. Ja? Und dann habe ich das so gelesen und dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Also dann habe ich so analytisch, entweder bin ich nicht sein Schaf oder ich verstehe hier was falsch und das ist irgendwie anders gemeint. Eins von beiden. Entweder stimmt das Wort nicht richtig oder ich bin nicht sein Schaf. Und dieser Zweifel. Und mitten in diesen Zweifel hinein hörte ich so eine ganz friedliche, liebevolle Stimme, die Stimme Jesu. Und der sagte zu mir, erstens bist du mein Schaf und zweitens hörst du meine Stimme. Also einfach, Punkt. So ist es. Meine Schafe hören meine Stimme. Und der Punkt ist der, es hat was mit Glauben zu tun, Vertrauen. Und da ist genau der Angriff Satans, weil der Satan greift die Kinder Gottes, wenn sie frisch im Glauben sind, an und sagt, du hörst die Stimme doch gar nicht. Genau wie jeder, der das erste Mal in Sprachen betet, dann sagt der Satan, das war doch gar nicht echt. Das war doch, das war es nicht, das war nicht echt. Und du bist nicht richtig bekehrt. Wer sagt dir überhaupt, dass alle deine Sünden vergeben sind? Und die gleiche Stimme sagt, du hörst doch seine Stimme gar nicht. Die anderen. Ne? Und deswegen, wenn wir vertrauen und sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, dann ist die Frage, wie, was heißt das, die Stimme hören? Und da ist das sehr hilfreich, das Bild Hirte und Schafe. In dem Kontext sagt Jesus das. Er sagt nämlich nicht, die Schafe und der Hirte sind auf einer Ebene. Sind sie gar nicht. Wisst ihr, wie die Schafe den Hirten hören? Die hören nur, hey, mir nach. Und der Hirte kommt nicht zu den Schafen und sagt, heute Montagmorgen, also ich beschreibe euch mal kurz, ihr geht heute zu der grünen Aue da hinten rechts und dann über den Hügel rüber und Dienstag geht ihr links rüber und ich komme nächsten Sonntag wieder. Ja, ja, nächsten Sonntag komme ich wieder, neue Wegbeschreibung. Nein, der Hirte meint eigentlich dieses, seine Stimme hören heißt an seiner Hand gehen, das heißt einfach mit ihm gehen, in seiner Nähe gehen. So nah an ihm dran sein, dass du hören kannst. Und das ist ein Vers, den ich noch bringen wollte. 1. Johannes 2, Vers 20. Die Schrift sagt wirklich, wenn du den Herrn aufgenommen hast, wenn du Jesus aufgenommen hast, dann ist er in dir und dann ist der Geist der Wahrheit in dir. Und diese Stelle ist eine der extremsten im Neuen Testament. Die gilt für jeden, der von Neuem geboren ist. Machen wir nur Vers 20. Machen wir nur Vers 20, das wäre super. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Ja. Und habt alle das Wissen. Das heißt, da ist keine Ausnahme. Die Salbung ist der Geist. Und die Salbung kommt in uns, wenn wir ihn aufgenommen haben. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und damit inklusive ist wie, du kriegst eine SIM-Karte geschenkt, du hast den bezahlten Handyvertrag und du musst sie nur reinpacken, so ungefähr, nimmst Jesus auf und dann hast du Online-Verbindung zum Vater. Dich kann nichts mehr scheiden. Das Blut hat dich reingebracht und es ist der Glaube, das Vertrauen. Das Vertrauen ist das, womit es funktioniert. Und immer dann, wenn wir zweifeln, funktioniert nichts mehr, ne? Aber das Wort setzt den Glauben frei. Und wenn wir vertrauen und sagen, ja,
Das ist, was das Wort sagt. Das ist geschehen. Das gilt für mich. Amen. Und deswegen ist es so wichtig, immer mehr Schriftstellen zu sammeln und zu sagen, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Und ich sammle diese Schriftstellen und sage, wow, das steht da. Das will ich haben. Das nehme ich. Das ist meins. Das gehört mir. Amen. Halleluja. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und ihr habt alles Wissen. Und fies, dieser andere religiöse Geist, der kann sich so stark manifestieren, dass sogar, wie es mir passiert ist, dein eigener Hauskreisleiter und Hauskreisleiterin könnten dir sagen, nein, nein, das gilt erst fürs tausendjährige Reich. Das habe ich vor 25 Jahren gehört. Und ich ging nach Hause und sagte, Moment mal, einer von beiden lügt. Und dann habe ich die Bibel weiter studiert und nach 2 Tagen war ich der Meinung, die haben keine Ahnung, das Wort hat Ahnung. Und dann habe ich die nicht mehr gefragt, weil das Wort sagt die Wahrheit. Und da kannst du über den neuen Bund studieren und du kannst lesen, dass der Herr schon beim neuen Bund gesagt hat, sie sollen mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Allergrößten. Ja, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie werden mich alle erkennen. Erkenntnis Gottes ist Beziehung mit dem Vater. Und wie er dann spricht, ob du seine Liebe einfach nur spürst, ob du Frieden, durch Frieden leitet er. Der eine hat Träume, der andere hat Visionen, der dritte hat gar nichts von beiden und spürt den Frieden des Christus und der leitet ihn im Herzen. Der eine ist mehr ein verstandesmäßiger Mensch, kriegt Worte. Da gibt es so viele Wege. Ne? Preis dem Herrn. Okay, ich komme zum Schluss, weil es heute schon länger ist. Aber das Wort ist doch ermutigend. Amen. Ich hatte noch einen wichtigen Punkt, weil ich habe festgestellt, es gibt Leute, die versuchen, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Und dann gibt es immer wieder Bereiche, wo sie auf beiden Seiten hinken. Und es ist so, der Teufel baut ab und zu mal auf dem schmalen Weg so einen Abzweig ein und sagt, guck mal, du kannst auch hier gehen. Und dann entsteht mal so kurzzeitig sowas, dass du sagst, okay. Und es wird immer breiter und es wird immer breiter. Und irgendwann sagst du, irgendwas klappt hier nicht mehr. Und ich glaube, es ist wichtig, das auch mal zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe bei dem, was nennt ihr mich, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage, muss man ganz deutlich sagen, wenn du auf dem Weg bleiben willst, der Herr möchte Herr über dein ganzes Leben sein. Und das heißt, ich habe mir hier so aufgeschrieben, mach ihn zum Herrn über dein Denken, über dein Fühlen, über dein Reden. Das meint er radikal. Alle Gedanken sollen erneuert werden, über jeden Bereich. Dein ganzes Fühlen soll erneuert werden, deine ganzen Worte. Das zweite, mach ihn zum Herrn über deine eigene private Wohnung, deinen Wohnsitz und deinen gesamten Hausstand. Alles, was dir gehört, das heißt Besitz. Mammon heißt eigentlich Besitz. Er ist der Herr. Du musst dich entscheiden. Wer ist der Chef? Und das wird geprüft werden. Wenn du ihn zum Herrn machst, sagst du, Herr, dir gehört alles. Jedes Buch, jedes Möbelstück. Und dann sagt er, okay, meinst du das wirklich? Okay, morgen schicke ich dir jemanden vorbei, der fragt, ob er deinen Stuhl geschenkt haben kann. Und dann gibst du den Stuhl dann, wenn Jesus sagt, dass du ihn geben sollst. Du musst dann nicht plötzlich, sag ich mal, alles wegschmeißen. Manche Leute werden auch da dann ein bisschen abgeredet. Aber wenn der Heilige Geist sagt, verschenke etwas von deinem Besitz, dann verschenkst du auch mal deinen teuersten Kaschmirschal oder was auch immer. Amen? Das wird geprüft. Mach ihn zum Herrn über deinen Besitz, über deine Wohnung. Das heißt, es ist eine Krankheit der modernen Gemeinde. Die Gemeinden kommen zusammen an heiligen Orten ein-, zweimal die Woche. Und ich wollte einfach mal dagegen setzen, wenn du auf diesem schmalen Weg gehst, dann ist dein Zuhause der heilige Ort. Da, wo du schläfst, dein Zimmer, das ist der Ort, wo Gott wohnen möchte. Wenn du die Entscheidung triffst, dass das ein heiliger Ort sein soll, dann kommst du schon einen Schritt weiter. Das Dritte, dein Geld, ist ganz wichtig. Mach ihn zum Herrn über dein Geld zu 100%. Verwalte dein Geld so, wie Gott es möchte. Sag Jesus, jeder Euro gehört dir und ich möchte mit den Euros das machen, was auf deinem Herzen ist. Und Gott hat auch den Gedanken, dass du deinen Strom und dein Gas bezahlen sollst. Ja? Aber
über jedes Mal sofort das neueste Handy kaufen, hat er vielleicht andere Gedanken als du. Ne? Da fängt es dann an so. Muss ich immer gleich das neueste Handy haben? Brauche ich 3 Handyverträge, weil der so günstig war? Deine Zeit, mach ihn zum Herrn über deine Zeit, 24/7. Und mach ihn zum Herrn über deine Beziehung und deine Freundschaften. Auch da, ich habe das jetzt, wegen der Zeit kann ich da nicht mehr drauf eingehen, aber es gibt immer wieder Punkte, wo der Heilige Geist dann anspricht. Und wir haben, glaube ich, alle so Phasen, wo wir dann mal versuchen, so Kompromisslösungen zu finden. Und der Herr kommt rein und sagt, hey, ich möchte über jede einzelne Beziehung, die Beziehung zu deinen Eltern, die Beziehung zu deinen Freunden, die Beziehung zu deinem Ehepartner, ich möchte der Herr sein. Ich möchte wirklich der Herr sein und regieren. Und es ist ein Vorrecht, wenn wir ihm das weihen dürfen. Halleluja. Täglich mehr begreifen, wie sehr Papa dich liebt und sich knuddeln und beschenken lassen, dann wird es funktionieren. Halleluja. Halleluja. Seine Gegenwart in jeden Lebensbereich hineinlassen bzw. hineinholen und dann immer mehr Glaube, mehr Liebe, mehr Friede, mehr Freude. Amen, sag ich mal. Toll, dass ihr zugehört habt, auch wenn ich überzogen habe. Halleluja. Danke, Papa. Wollen wir noch ein Abschlusslied machen? Immer mehr von dir oder sowas? Ja? Hast du es auch auf dem Herzen gehabt? Echt? Cool. Na gut.